Okay, ich begrüße Sie nun zu Top 4, unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Faktoren, die über Bildungs- und Entwicklungschancen entscheiden können, mit dem Schwerpunkt Ausbildung. Ich weise darauf hin, dass diese Sitzung live auf www.bundestag.de übertragen wird. Dort wird sie auch in der Mediathek abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um im Anschluss ein Wortprotokoll erstellen zu können, das zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestags zugänglich sein wird. In Zeiten von Fachkräftemangel spielt das Thema Ausbildung eine ganz entscheidende Rolle. Viele Jugendliche haben in der heutigen Zeit eine große Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten und den jeweiligen Fachrichtungen. Umso wichtiger ist es, Berufe, in denen der Mangel an Arbeitskräften sehr hoch ist, wie beispielsweise in der frühkindlichen Bildung, noch attraktiver zu gestalten. Welche Möglichkeiten es hierbei gibt und wie die aktuellen Entwicklungen aussehen, darüber möchten wir uns heute mit unseren beiden Experten unterhalten. Hierzu begrüße ich sehr herzlich Herrn Lars Bekesi vom Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger e.V. und Professor Dr. Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herzlich willkommen. Für jeden von Ihnen stehen für seine Ausführung zunächst etwa 15 Minuten zur Verfügung, bevor wir alle bei einer Frage-Antwort-Runde gemeinsam in den Austausch treten werden. Dazu haben wir bis spätestens 16.30 Uhr Zeit. Als erstes würde ich nun das Wort an Herrn Bekesi übergeben. Sie haben das Wort.
Alles klar, wunderbar. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, dass wir ein paar Impulse geben können in die Diskussionsrunde. Ich erlaube mir kurz vorzustellen, da sehen Sie halt auch kurz, wie wir sind. Wir sind der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger. Wir machen frühkindliche Bildung überwiegend in Berlin, aber auch deutschlandweit. Angehörig sind auch Hort- sowie Schulträger. Gleichzeitig sind das, wenn Sie sich das einsortieren müssen, über 2006 entwickelte neue Familienunternehmerstrukturen halt auch. Das sind wir. Wir sind sehr vielfältig und sehr bunt. Und ich möchte gerne natürlich die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein paar Impulse geben, die halt in der Möglichkeit sind. Und zwar war ja die Fragestellung gewesen, die Fachkräftegewinnung, wie kann man den Erzieherberuf deutlich attraktiver gestalten? Wie ist die Ist-Situation und wie können wir das gleichzeitig ermöglichen, dass die Kinder gutes Aufwachsen deutschlandweit erfahren in denselben Möglichkeiten. Oh, jetzt bin ich einmal zu schnell gewesen, tut mir leid. Ich möchte Ihnen einfach nur eine kleine Folie tatsächlich präsentieren und darauf aufbauend Ihnen dann einige Dinge erklären. Und zwar sehen Sie, dass es 40% gibt, die sehr jung sind im System. Also unsere Mitarbeiterschaft ist deutlich jünger als vielleicht in anderen Branchen. Auch diese Erkenntnis sollte man einfach mal mitnehmen. Gleichzeitig ist die Rahmenbedingung, dass wir 66% Teilzeitbeschäftigte haben. Da erkläre ich auch gleich, was das mit dem System tatsächlich macht. Und damit eine Zahl mal ins Verhältnis gesetzt werden kann, wenn man sich zum Beispiel die klassische Automobilbranche anschaut, sehen Sie, dass in der frühkindlichen Bildung alleine mittlerweile 708.136 Menschen tätig sind. Das ist ein Zuwachs. Das hat damit zu tun, dass man 2013 tatsächlich den Rechtsanspruch auf die Kindertagesstättenbetreuung eingeführt hat. Und das ist der Zuwachs in den letzten 10 Jahren. Was will ich damit sagen? Es ist durchaus eine gewisse Erfolgsgeschichte auch. Auch diese müsste man und sollte man immer wieder benennen. Natürlich dann in der Situation einzuordnen, wie die Vor-Ort-Situation sind, was die wissenschaftlichen Empfehlungen sind und ob wir dort noch ein Stück weiter weg sind. Das sind wir in der Tat. Dann der nächste Punkt, weil das auch häufig kommuniziert wird, in der Presse ist die Situation, die wir erleben, dass unsere Mitarbeiter im Durchschnitt 7 Jahre, ein bisschen mehr, aber 7 Jahre verweilen, also bei uns vor Ort in den Einrichtungen tätig sind und dann halt Veränderungen aufs beruflichen Gründen, Familiengründen etc. dann Veränderungen vornehmen. Aber entscheidender Punkt, die 7 Jahre möchte ich auch gerne mal mitnehmen. Das ist immer vergessen oder wird vergessen. Das heißt immer, das würden scharenweise uns die Mitarbeiter weglaufen. So ist ja die Tagespresse ziemlich häufig. Das muss man auch differenziert sehen. Das ist nicht der Fall. Und es ist zwar deswegen nicht der Fall, weil es sehr lokal, sehr unterschiedlich ist. Und da kommen wir halt auch in die Situation hinein, dass das halt Bundesland und kommunal tatsächlich unterschiedlich zu werten ist. Ein nächster Punkt ist die Tatsache, warum haben wir denn die Außenwirkung oder die Systematik, dass es ein Fachkräfte Mangel gibt und gäbe und eine Situation, dass eine sehr hohe Unzufriedenheit bei Eltern vielleicht auch ist, weil die Einrichtungen deutlich kleiner Öffnungszeiten aufweisen. Das liegt damit, das hat damit zu tun, dass es eine Arbeitsintensität gibt, die jenen natürlich über die letzten Jahre deutlich zugenommen hat. Das liegt daran, und dann kommt nämlich die Zahl, die 66% nochmal hinzu, dass wir deutlich mehr Teilzeitbeschäftigte haben. Und Teilzeitbeschäftigte bedeutet auch, dass sie mehr integriert werden müssen in das Team. Es muss mehr vorbereitende Arbeit geleistet werden von der Kita-Leitung, von der Verwaltungsarbeit. All diese Dinge, die mit reinspielen, Krankentage, Urlaubstage, Fortbildungstage, all diese Dinge fließen damit hinein. Das ist einerseits die Arbeitsbelastung. Die zweite Arbeitsbelastungssituation ist jene, dass die vor Ort befindlichen Pädagogen auch mit Kindern umgehen müssen, die deutlichen Zuwachs an Sonderbedürfnissen haben oder zusätzlichen Bedarfen dahingehend, was die Sprachkompetenz angeht, was soziale Verhältnisse geht, auch sozioökonomischen schwierigen Lagen. All dieses kommt alles mannigfach dahin zu. Und auf der anderen Seite, die Beschäftigten, die vor Ort dann sind, erleben dann auf dem weichen Faktor, was dann nach außen kommuniziert wird, immer wieder die Situation der emotionalen Belastung. Emotionale Belastungen sind nicht zu unterschätzen, ist auch ein Zuwachs. Das ist alles das, was subjektiv sozusagen der Mitarbeiter, die Mitarbeiter vor Ort wahrnimmt. Wie ist mein Alltag organisiert? Wie oft wird er unterbrochen? Wie oft habe ich schwierige Situationen mit Eltern, mit Kindern, mit anderen Kollegen? Und jetzt kommt das Fachkräftethema, wo es ja eingangs dann auch darauf hinausgelaufen ist, was Ausbildung, wie wichtig die ist. Die Qualität der Auszubildenden oder die Qualität der Mitarbeiter, die mit vor Ort sind. Auch das ist ein Thema, dass wir Quereinsteigende haben, stets bemüht, gut engagiert sind. Und da gibt es auch einen großen Unterschied. Wir haben Quereinsteigende, die aus dem Ausland kommen, die als Quereinsteigende benannt werden, die tatsächlich aber einen Bachelor- oder Masterstudienabschluss haben aus Frankreich, aus Spanien, aus England. Die sind sehr gut ausgebildet in der Situation, wären aber auch als Quereinsteigende zu nehmen. Aber es gibt auch den Quereinsteigenden, der komplett nochmal neu umgesattelt hat und mit dabei ist, der vielleicht dann auch ein Spracherfordernis hat, weil er nur B2 der deutschen Sprachkompetenz ist und nicht C1, weil er aus einem anderen osteuropäischen, anderen Ausland, aus den asiatischen Räumen kommt. Also auch da haben wir ja Mitarbeiter. Das ist nochmal ein gewisses Hürnis und das spielt alles mit hinein, dass das natürlich eine gewisse Belastungssituation ist. Nichtsdestotrotz ist dieser Beruf sehr vielfältig und sehr spannend und jetzt gucken wir mal, weitergehen, welche Faktoren können wir tatsächlich eigentlich nur bestimmen. Ich habe mir erlaubt aufzuteilen zwischen den objektiven Faktoren, die habe ich ein bisschen kurz angedeutet, das ist der Lohn, Gehalt, Arbeitszeit, die Lage und ob mein Arbeitsverhältnis befristet oder unbefristet ist. Und die subjektiven Faktoren, das ist das, was häufig in der Öffentlichkeit dann immer wieder kommuniziert wird, ist, die angemessene Vergütung ist, die Wertschätzung da, ist sie nicht da? Bekomme ich die Anerkennung? Habe ich Karrierechancenmöglichkeiten? Und wie ist mein Work-Life-Balance? Wenn wir nochmal zu uns zurückrufen, dass 66% wir Teilzeitbeschäftigte haben, fließt das genau hinein. Die versuchen nämlich mit unterschiedlichen Möglichkeiten selber dafür Sorge zu tragen, dass sie ein ausgeglichenes, gutes Leben für sich führen können und haben natürlich dann auch die Fragestellung für sich, dass das Gehalt vielleicht nicht reicht oder doch reicht. Bevor ich dann noch kurz zwei, drei Sätze zu der Situation sage, möchte ich Ihnen auch diese Zahl geben. Ich weiß, da macht man sich nicht besonders beliebt, aber auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Wenn Sie sich mal anschauen, den Verbraucherpreisindex ist tatsächlich die Teuerungsrate, so allgemein gesehen. Und die weiße Linie ist letztlich die Linie des TVLs, Tarifvertrag der Länder, wo viele Pädagogen halt mit auch einsortiert werden und tariflich ähnlich dort nach der Orientierung bezahlt werden. Und da erkennen Sie einen kleinen entscheidenden Punkt, und zwar die Corona-Situation hat hineingeschlagen, die Sondersituation der außerordentlichen Preissteigerung sieht man auch, aber der Zuwachs ist trotzdem noch mal da, dass die Pädagogen halt tatsächlich etwas mehr Geld bekämen. Jetzt kommen wir aber zu der Situation, warum haben wir denn zu wenig Fachkräfte, wenn man all diese Zahlen tatsächlich auch weiß und sich in Ruhe anschauen kann. Dann haben wir folgende Situation im Alltag. Wir als Träger bilden ungefähr 90% der Pädagogen vor Ort aus. In der dualen Ausbildung, in der berufsbegleitenden Ausbildung, je nachdem, bundeslandmäßig nennt man das unterschiedlich. Die Auszubildenden verlassen mit Berufsabschluss nach 3 Jahren häufig das Feld. Wir wissen zum Teil nicht genau, wohin sie gehen, aber wir können es nur subjektiv nachhalten. Das können wir Bundesland unterschiedlich in der Tat nicht ganz genau sagen. Das ist eine erste Blackbox dahingehend. Wenn man das Land Berlin sich anschaut, dann sind ungefähr nur im Land Berlin pro Jahr ungefähr 3000 Auszubildende, die den Berufsabschluss schaffen. Von diesen 3000 kommen ungefähr 50% in den Kitas an. Das wissen wir nur, weil man allgemein mal Fragen stellt, freiwillige Fragen, was das Land Berlin, die Senatsverwaltung in dem Falle tut, wo sie denn bleiben oder nicht bleiben. Aber viele gehen halt auch in andere Bereiche, nämlich den Hort. Bereich. 2026 ist da das Stichwort, der ganztags im Hortbereich. Da suchen die Pädagogen dann ihre Zukunft oder sie gehen in andere Bundesländer. Was will ich damit sagen? Wir bilden viel aus, aber wir wissen eigentlich deutschlandweit gar nicht, wo de facto all unsere Fachkräfte, die wir ausgebildet haben, bleiben. Das ist die Blackbox. Die müssen wir irgendwann klären. Und der zweite Punkt, auch das ist, gehört zur Wahrheit hinzu. Wir müssen mit Menschen, jungen Menschen umgehen, die von den Rahmenbedingungen her das Abitur mitbringen müssen. Und trotzdem haben wir die Schwierigkeit, dass wir viele Rückmeldungen aus dem Alltag bekommen, dass manche nicht die hinreichende Kompetenz der Beschulbarkeit haben und dass wir ganz viel tatsächlich nacharbeiten müssen, was wir gerne machen. Aber das ist auch ein Faktor. Jetzt zu dem Fachkräftesituation, Ausbildung, berufsbegleitende Ausbildung. Nichtsdestotrotz ist das ein zukunftsfähiges Arbeitsfeld, und das nehme ich und nutze ich gerne auch immer als Möglichkeit, auch hier in diesem Falle dazu für zu werben. Dieser Beruf ist sehr vielfältig, er ist sehr, sehr spannend. Man kann digitale Kompetenzen mitnehmen, man kann naturwissenschaftliche Kompetenz mitnehmen, man hat Musik, man hat Kultur, man hat Sprache. All diese Fähigkeiten sind da, und das ist der Appell auch an Sie letztlich, an die Abgeordneten und in die Mediensituation gerichtet. Wir müssen beginnen, positives Telling zu betreiben über diesen Beruf, der auch seine positiven Seiten hat, nicht nur das Negative zu erzählen. Dann kommen nämlich auch die jungen Menschen zu uns und wollen die Ausbildung machen und bleiben auch in diesem Ausbildungssituation bestehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht, das ist das entscheidende Bild. Dieses Bild möchte ich eigentlich gerne in der Presse mehr oder weniger immer sehen. Fröhliche Kinder, motivierte, junge, dynamische Pädagogen in jeglicher Feld, statt die Situation, die wir tatsächlich vor Ort erleben. Ich habe bewusst jetzt nur einen kleinen Abriss gemacht und bin dann dankbar auf die Fragen, die jetzt natürlich dazu kommen, und gebe gerne das Wort dann wieder zurück oder weiter.
Ja, vielen Dank erstmal für Ihren Impuls, und ich danke Ihnen, dass Sie es auch direkt übergeleitet haben zu Herrn Professor Dr. Helbig, und dann hätten Sie jetzt das Wort.
Warte mal auf die Präsentation hier. Ne? Also ich bin auch im Bereich der Ausbildung ist nicht so stark ausgewiesen, sondern eher so für Fragestellungen sozialer Ungleichheiten und insgesamt eher so struktureller Ungleichheiten, die wir im System haben. Und wurde halt gebeten, so ein paar Punkten zu sprechen und vielleicht auch so ein paar eigene Schlaglichter quasi zu wählen, die ich für besonders wichtig für die Runde hier empfinde. Worüber ich jetzt nicht noch mal reden will, weil das müsste mittlerweile bei allen angekommen sein, dass wir insgesamt in den letzten Jahren eher einen Rückgang der Kompetenzen unserer Jugendlichen haben. Also vor allem die Gruppe, die sogenannte Risikogruppe, also jener, die nicht ausreichend mathematische oder Lesekompetenzen aufweisen, ist eher in den letzten Jahren größer geworden, und das nicht mal nur auf Corona zurückzuführen. Und zum anderen sind soziale Ungleichheiten bei den Kompetenzen insgesamt angestiegen. Ich würde aber bei dieser ganzen Diskussion um Kompetenzen fällt immer eins ein Stück weit hinten runter, was besonders für Leute aus meinem Feld der Soziologie wichtig ist, dass es im Endeffekt in Deutschland nicht um Kompetenzen geht, weil die sieht man den Leuten nicht an, sondern es geht um Zertifikate. Und wenn wir uns das ist ziemlich schwierig von der Darstellung, auch ziemlich klein von der Darstellung. Was ich Ihnen, das ist eine aktuelle Studie, die wir gerade erstellen, immer mitgeben wollte. Es ist quasi ausgewiesen, das sind sogenannte standardisierte Koeffizienten, die müssen jetzt auch keine ganz große Bedeutung haben. Aber was man hier sieht, ist quasi in der ersten Zeile, wie viel höher oder niedriger sind die Chancen bestimmter Bevölkerungsgruppen, eine Hochschulreife zu erwerben. Und da sehen wir, dass also Kinder, die in Armut groß wachsen, eine niedrigere Chance haben, dass Personen mit niedriger Bildung eine niedrigere Chance, Personen mit einer höheren Bildung der Eltern eine höhere Chance, und die mit einem höheren beruflichen Prestige ebenfalls eine höhere Chance haben, eine Hochschulreife zu erlangen. Das Problem, und das sieht man quasi, wenn man das mit der zweiten Zeile vergleicht, weil da ist dann alles eingeflossen, was Kompetenzen sind. Also wir haben ja das basierend auf dem nationalen Bildungspanel. Wir wissen von diesen ganzen Personen, die wir hier untersucht haben, wie hoch sind die Lesekompetenzen, die Mathekompetenzen, die naturwissenschaftlichen Kompetenzen, die kognitiven Grundfähigkeiten, also Intelligenz, Englisch, Wortschatz, Computerwissen. Und in einem gerechten System sollte es eigentlich so sein, dass diese Einflussgrößen, Armut, Bildung der Eltern, Prestige eigentlich komplett verschwinden sollten. Das tun sie aber nicht. Es ist so, dass wir gerade mal im Hinblick auf die Bildung der Eltern teilweise nicht mal 50% dieser Ungleichheiten aus den bestehenden Kompetenzen erklären können. Auch bei dem sozialen Status gemessen über das Prestige der Berufe der Eltern können wir auch ungefähr nur die Hälfte erklären. Das heißt, es ist also nicht so, dass Zertifikate in Deutschland nur anhand von Kompetenzunterschieden entstehen, sondern das ist, dieses Bild widerspricht dem meritokratischen System, dass es eben auch nicht so ist. Und das gilt nicht nur am oberen Ende, sondern das gilt auch, wenn wir uns anschauen. Ja, ja, jetzt habe ich es voll im Griff hier. Oder auch nicht. Sorry. Wir sehen auch am unteren Ende, wo man sieht, also hier mal dargestellt, welche Personen aus dem nationalen Bildungspanel erwerben höchstens einen Hauptschulabschluss. Also hier sind jene zu finden, die keinen Abschluss erlangen.
Entschuldigung, Herr Professor Dr. Helbig, es gibt irgendwie eine Verständnisfrage, deswegen unterbreche ich Sie jetzt einmal ganz kurz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Professor, ich habe ein Verständnisproblem. Und zwar in der zweiten Zeile, Hochschulreife, Kontrolle, Kompetenzen. Kann das sein, dass in den beiden ersten Spalten, also Armut und niedrige Bildung, da auf der einen Seite das Minuszeichen falsch ist, weil das ja links steht? Muss das
Nee, das ist also einfach nur ein Darstellungsproblem an der Stelle, das ist nach drüben. Also sind beides quasi Minus. Also
das bleibt niedrige, dabei, niedrige Chancen, dass es da Minus ist.
Genau, das ist nur von der Legende, die er gedreht hat.
Okay, alles klar, Dankeschön.
Ansonsten hat das keine Bedeutung. So, und bei den Personen, die höchstens einen Hauptschulabschluss erlangen, sehen wir, dass vor allem die Personen, wo die Eltern nur eine niedrige Bildung haben, deutlich höheres Risiko haben, höchstens einen Hauptschulabschluss zu erlangen und dass man den über die Kontrolle der Kompetenzen so gut wie gar nicht aufklären kann. Also gerade mal vielleicht so 30-40% ist dieses Risiko, niedrigere Bildungsabschlüsse zu bekommen, darauf zurückzuführen, dass auch niedrigere Kompetenzen vorliegen. Und das ist erstmal das erste wichtige Schlaglicht, was so die Fragen zur Gerechtigkeit vielleicht auch in unserem System nochmal stellt. Jetzt gibt es aus meiner Sicht, und wenn man über Ausbildung redet, dann ist es so, dass wir gerade am Übergang in den Ausbildungsmarkt, wie auch am Übergang in den Bereich des Studiums, da sehen wir eigentlich nicht so große soziale Ungleichheiten. Am Ende ist passiert alles vorher. Und deshalb ist genau dieser Blick auf die Schulen auch der wichtige, weil da wird im Endeffekt zum einen die Kompetenzen gemacht, die Zertifikate erworben, die am Ende dann wichtig als Signale auch für den Arbeitsmarkt ein Stück weit sind. So, es läuft. So, hier kriegen wir aus meiner Sicht zunehmend ein großes strukturelles Problem. Wenn wir vor allem, wenn man es prototypisch, okay, wir reden jetzt nicht über Bayern, wo wir noch dreigliedrig sind, aber auch da sehen wir ähnliche Zusammenhänge. Wenn wir uns anschauen, wie sind die Belastungen objektiv, subjektiv der Gymnasien auf der einen Seite und der nicht-gymnasialen Schulformen, da sehen wir zum einen, dass wir diese großen Themen der letzten Jahre, zum Beispiel Inklusion, ist ein Thema, was an Gymnasien keine Rolle spielt. Logisch, weil meritokratisch ist es ja so, jemand, der nicht ausreichende Kompetenzen hat, der kann auch natürlich nicht auf das Gymnasium übergehen. Und ein lernbehindertes Kind hat natürlich dementsprechend auf dem Gymnasium auch nichts zu suchen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass gerade die nicht-gymnasialen Schulformen den Hauptteil der Inklusion zu tragen haben. Und das Gleiche sehen wir auch, wenn es um Integration gerade von frisch zugewanderten Personen mit zum Beispiel Fluchthintergrund geht, dass diese natürlich auch nicht sofort aufs Gymnasium übergehen und auch es schwer haben, später noch auf das Gymnasium überzugehen, weil eben die Sprachkenntnisse aus unserer Perspektive, da, wie wir den Zugang zu diesen Schulen auch verteilen, zu niedrig sind. Folgt aber daraus, dass diese großen Herausforderungen des Gesamtsystems vor allem von den nicht-gymnasialen Schulen zu tragen sind. Das wäre alles noch in Ordnung bzw. strukturell irgendwie noch hinnehmbar, wenn wir gleichzeitig die beste Ausstattung an den nicht-gymnasialen Schulformen hätten. Und das ist aber alles andere als der Fall. Da habe ich mal so ein paar parlamentarische Anfragen zusammengetragen aus den Bundesländern. Das ist ein bisschen klein hier quasi dargestellt, kurz zusammengefasst. Wir sehen in der ersten Spalte den Anteil von Quereinsteigern in Berlin an den Schulen nach Schulform geordnet. Wir sehen den höchsten Anteil von Quereinsteigern an den Grundschulen. Und wir sehen an den integrierten Sekundarschulen in Berlin mehr als doppelt so hohen Anteil von Seiteneinsteigern als an den Gymnasien. In Brandenburg ist es in einer parlamentarischen Anfrage in Spalte 2 umgekehrt dargestellt im Sinne, wie viele voll ausgebildete Lehrkräfte, also das reziprokte Seiteneinsteiger habe ich an den Schulen. Da habe ich fast 96% an den Gymnasien voll ausgebildete Lehrkräfte. Und wenn ich auf die Oberschulen, also die Schulen mit mehreren Bildungsgängen schaue, sind das gerade mal 77%. Also ein viel niedrigeres Qualifikationsniveau. In Niedersachsen gibt es eine parlamentarische Anfrage relativ frisch, wo es um die Besetzung ausgeschriebener Stellen geht. Auch da sieht man ganz eindeutig, dass die Oberschulen dort, die zweite Schulform, viel, viel niedrigere Anteile von Stellen besetzen kann, gerade mal 66%, wohingegen die Gymnasien hier noch bei 90% liegen. Und aus den Ländern Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es die sogenannte Unterrichtsabdeckung in parlamentarischen Anfragen. Da wird gemessen, was brauche ich eigentlich an Lehrkräften und was habe ich an Lehrkräften. Und wenn ich 100% erreiche, dann habe ich eine Unterrichtsabdeckung von 100% dann erreicht. Dann sehe ich, dass ich bis auf Sachsen-Anhalt eigentlich in den Gymnasien noch sehr gut eine Ausstattung habe, in Baden-Württemberg und in Thüringen von über 100%, in Sachsen-Anhalt knapp drunter. Schaue ich dann aber auf die zweiten Schulformen, die nicht-gymnasialen Schulformen, da habe ich gerade mal in Thüringen noch eine Abdeckung von 90% im Schnitt und in Sachsen-Anhalt von 88% im Schnitt in den dortigen Regel- bzw. Sekundarschulen. Und wenn man das jetzt nicht nur auf Schnitte bezieht, sondern sich anschaut, wie dramatisch ist die Situation teilweise vor Ort, dann sehen wir, dass 16% aller Regelschulen in Thüringen eine Unterrichtsabdeckung von unter 80% haben. Das heißt, da fehlen für ein Viertel der Unterrichtsstunden Lehrerpersonal. In Sachsen-Anhalt sind es 12%. Das heißt, eigentlich die Herausforderung tragen die nicht-gymnasialen Schulformen überwiegend oder zumindest in größeren Teilen, was Inklusion und Integration angeht. Und auf der anderen Seite ist die Lehrkräfteabdeckung die deutlich geringere. Und dieses Problem wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal deutlich verschärfen. Zum einen, wir haben Beispiel Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch die anderen Ostbundesländer, haben wir 40% der Lehrkräfte werden noch mal in den nächsten 10 Jahren, also der gesamten Lehrerschaft, noch mal in Rente gehen. Und die Situation ist heute schon sehr, sehr herausfordernd. Und wenn man in die Universitäten reinschaut, dann sieht man, dass es nicht gelingt, egal in welchem Bundesland, es gibt sehr schöne Vorausberechnungen aus Bayern auch, es nicht gelingt, genügend Lehrkräfte für diese Lehrämter quasi im unteren Bereich überhaupt zu akquirieren, auszubilden. Und dieses beiseite jegliche ideologische Diskussion über Gliedrigkeit des Systems. Diese Entwicklung und diese Zusammenhänge, die man heute eigentlich schon voraussehen kann, die werden das System extrem vor große Diskussionen, vor riesige Herausforderungen stellen. Und gerade diesen Bereich der Nicht-Gymnasien wird es ganz, ganz verschärft treffen. Und hier braucht es Antworten dazu über die ideologischen Diskussionen der letzten Jahrzehnte hinweg. Aber man kann sie nicht daran vorbeiführen, weil es ist gerade an dieser Gliedrigkeit, wo wir diese Ungleichheiten auch sehen. So, jetzt noch ein paar zum Abschluss. Da wurde ich vor allem darum gebeten. Wir haben es gibt ein paar Initiativen und es gibt eine Initiative in Nordrhein-Westfalen. Das ist das sogenannte Talentscouting. Das ist installiert worden. Das ist installiert worden von dem dortigen Wissenschaftsministerium, wo man ein Programm erst an 6 Hochschulen, mittlerweile ist es erweitert auf, ich glaube, 25 Hochschulen in NRW. Die setzen, ich würde mal sagen, Studienberater ein, die an Schulen gehen in Nordrhein-Westfalen, vor allem an die Schulen, die eher höhere Anteile von nicht-akademischen Kindern haben im Bereich der Gesamtschulen, der Berufskollegs, aber auch sozial benachteiligte Gymnasien, die dort, und da kann man sich über den Begriff streiten, Talente quasi beraten sollen, unterstützen sollen auf dem Weg entweder zum Studium, vorrangig zum Studium, aber auch im Hinblick zu einer Beratung für die Ausbildung. Dieses Programm hat als Ziel eigentlich zentral, zum Anfang war es jedenfalls so konzipiert, eine Verringerung sozialer Ungleichheiten zu schaffen. Und was wir in diesem Fall gemacht haben, ist eine Wirkungsevaluation haben wir durchgeführt. Das ist insoweit eine relativ außergewöhnliche Studie, die durchgeführt wurde, weil wir als eine der ganz wenigen Studien überhaupt in Deutschland mal ein Experiment aufsetzen konnten. Also wir konnten sagen, diese Person an dieser Schule kriegt diese Beratung, eine andere Person kriegt die nicht. Alles viele ethische Fragen, über die man sich dann quasi auseinandersetzen kann. Aber so konnte man mal relativ sauber sagen, wirkt dieses Programm nicht. Wir haben mittlerweile 6 Jahre die Schüler, die wir dort in dieses Programm hinein zugeordnet haben, untersucht und haben mittlerweile, die Schüler sind jetzt beziehungsweise ja jetzt schon studierte, fast fertig studierte Personen, 4,5 Jahre nach Hochschulzugangsberechtigung quasi untersucht und können jetzt relativ gut sagen, wie das Programm gewirkt hat oder ob es, vor allem ob es gewirkt hat. Und da sehen wir dann hier ran, wir sehen einmal den blauen Balken, den helleren blauen Balken, das sind jeweils die Personen ohne akademischen Hintergrund. Die haben in der sogenannten linke Seite Kontrollgruppe, das sind die, die dieses Programm nicht genossen haben, eine niedrigere Übergangsquote ins Studium als die auf der rechten Seite, die Experimentalgruppe oder Programmgruppe, die dieses Programm bekommen hat. Also da ist ein Unterschied, also ein Zuwachs des Zugangs zum Studium um 8%. Dieses Programm hat aber noch was anderes gemacht. Es hat auch dazu geführt, dass diese extrem hohen Übergangsquoten der Akademikerkinder eher gesunken sind. Und weitere Analysen haben dazu noch gezeigt, das waren vor allem die Akademikerkinder, die relativ schlechte Noten hatten. Das heißt also die, die vielleicht in der Perspektive einiger auch nicht unbedingt zum Studium hätten gehen sollen, die haben sich dann, unsere Interpretation, dann auch getraut, dann gegen ihr soziales Umfeld ein Stück weit eine Ausbildung aufzunehmen. Und so schaffte es dieses Programm von zwei Seiten eigentlich soziale Ungleichheiten ein Stück weit abzusenken. Zum einen erhöht es die Übergangsquoten der Nicht-Akademiker-Kinder und zum anderen schafft es aber auch noch vielleicht eine bessere Passung und mit dieser besseren Passung eine Senkung der Übergangsquoten der Akademiker-Kinder ins Studium zu schaffen. Von daher ist dieses Programm relativ erfolgreich, wenn man diese Evaluation zugrunde legt. Was wir nicht geschafft haben, wir können nicht wirklich in dieser Evaluation bisher nachweisen, was passiert da eigentlich ganz konkret. Also was in den Kindern führt dazu, dass sie diese Entscheidung jetzt treffen oder nicht treffen. Wir haben natürlich alles, was man da wissenschaftlich heranzieht, untersucht, aber es ist noch nicht irgendwie das Ergebnis raus, wenn wir sagen, das ist jetzt der entscheidende Grund. Wir können nur sagen, dass diese längerfristige Beratung im Gegensatz zu einfachen Informationsprogrammen wirkt. Und diese einfachen Informationsprogramme, die wirken im Allgemeinen eigentlich nicht an dieser Stelle. Letzter Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist nochmal diese Frage von beruflicher Ausbildung, wo die Problemfelder vor allem eigentlich auch liegen. Also Nummer eins ist, dass wir eigentlich rein rechnerisch haben wir genügend Ausbildungsplätze für alle Ausbildungsplatzsuchende. Das ist eigentlich auch eine relativ neue Entwicklung, muss man sagen. Also vor allem regional ist das teilweise eine sehr neue Entwicklung, dass das überhaupt an dem ist. Wir haben aber zunehmende Passungsprobleme und das auf verschiedensten Ebenen. Das ist zum einen diese berufsfachliche, also das, was die Kinder und Jugendlichen wollen, nicht das ist, was es auf dem Markt quasi angeboten gibt. Wir haben zum anderen qualifikationsspezifische Probleme. Das ist das, was ich anfangs angesprochen habe, dass wir sehr große Probleme haben, ausreichende Kompetenzen den Schülern mitzugeben, dass sie dann eben auch in Jobs einmünden können, die dann eben drittens eben auch ansteigende Qualifikationsanforderungen haben im Zuge von Digitalisierung und dergleichen. Ist das nicht nur insgesamt, dass jetzt mehr Berufe mit höheren Qualifikationsanforderungen bestehen, sondern auch innerhalb der Berufe höhere Qualifikationsanforderungen bestehen. Und so haben wir plus noch zusätzlich regionale Passungsprobleme, eigentlich so diese großen Herausforderungen, die man natürlich auch nicht mit einem Programm oder dergleichen lösen kann, weil die auch ungefähr Drittel quasi die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt darstellen. Wir sehen große Probleme und deshalb auch nochmal die Gruppe vorhin mit höchstens Hauptschulabschluss. Es mag sehr gute Hauptschulen in Deutschland nach wie vor geben, auch gerade in Bayern und Baden-Württemberg hört man das auch gerne. Aber insgesamt haben wir gerade bei Schülern ohne Hauptschulabschluss sowieso, aber auch mit jenen, die nur einen Hauptschulabschluss haben, gehen zum Beispiel knapp die Hälfte in berufsvorbereitende Maßnahmen, weil sie eben nicht den direkten Anschluss schaffen. Und das deutet natürlich sehr darauf hin, dass die Qualifikationen, die da mitgegeben wurden, oder vielleicht auch das Signal, dass der Hauptschulabschluss heute quasi ausstrahlt beim Arbeitgeber, nicht genügend honoriert wird und sie erstmal ins Übergangssystem gehen müssen, was jetzt auch zweifelhafte Erfolgsaussichten hat. Letzter Punkt, den ich quasi hier noch machen will, ist neben diesen Problematiken, gerade auch der Qualifikation der zukünftigen Auszubildenden, sehen wir aber auch, dass wir hier nochmal eine zusätzliche migrationsspezifische Ungleichheit haben. Das heißt also, Migranten mit gleichen Zertifikaten schaffen es seltener, vor allem in duale Ausbildung, wenn schaffen sie es eher in schulische Ausbildung. Da gibt es sicherlich auch einige Studien, die das eher problematisieren, dass eben da auch Vorurteile eine Rolle spielen. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie überzeichnen, das ganze Bild. Das ist im Endeffekt eine Gruppe, wo Potenziale da sind, wo wir aber noch nicht es schaffen, diese voll auszuschöpfen. Und das soll es dann auch erstmal von mir gewesen sein.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Helbig. Jetzt kommen wir zur Fragerunde und ich gucke mal in die Runde, wer beginnen möchte. Und es ist der Kollege Lierieder und danach Frau Fester.
Herzlichen Dank, Herr Professor Helbig. Zu Ihren Ausführungen am Schluss nochmal. Sie haben das eine Schaubild reduziert, NRW-Talentscouting, die Bildungsungleichheiten in der Studienaufnahme. Ja, diese beiden Zahlen, einmal 77% mit akademischem Hintergrund, die quasi ohne Talentscouting dann das Studium aufgenommen haben. Denn mit Beratung waren es dann nur 70%. Bei den ohne akademischen Hintergrund ist es von 56 auf 64% gestiegen. Gibt es dazu auch Zahlen der Studienabbrecher? Weil das ist ja immer ganz interessant, wenn man sich mutig an ein Studium heranbegibt und dann nach ein, zwei Semestern merkt, hoppla, das war doch nichts, wie schon gesagt, oder ich tauche dafür nicht, dass ich dann eben ein Stück weit quasi bei dieser Statistik auch noch die Studienabbrecher irgendwo vielleicht mit berücksichtigen könnte.
Also wir haben bisher alle Wellen ausgewertet bis ungefähr 3 Jahre nach Studienbeginn, bei manchen 2 Jahre, die noch ein Jahr länger quasi gewartet haben. Wir haben bisher überhaupt keine Hinweise, dass es irgendwie zu Passungsproblemen führt, dass es höhere Durchfallquoten gibt, dass es höhere Wechselquoten gibt. Das scheint alles sehr gleich in diesen beiden Gruppen zu sein. Also da wurde anscheinend niemand in sein Unglück beraten, muss man so sagen. Also da hat sich auf diesen Ebenen nichts geändert. Nur diese Zugänge haben sich verändert und vielleicht die Passung sogar leistungsmäßig erhöht durch das Programm.
Okay, vielen Dank. Dann Kollegin Fester und dann geht es weiter mit Frau Lahrkamp und Frau Reicheneck nacheinander. Ne?
Ja. Das brummt. Danke, Herr Vorsitzender. Danke Ihnen beiden für den Vortrag. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin an 2 Stellen hellhörig geworden. Weil ich immer danach suche, was wir hier auf Bundesebene tun können. Wir befassen uns hier in der ganzen Vorsitzzeit von Herrn Seestern-Pauli stark mit Bildung und Bildung ist nun mal nicht so stark in unserer Zuständigkeit. Aber ich fand 2 Sachen sehr spannend und will da einmal nachhaken. Und zwar, Herr Beke, Sie haben Sie angesprochen, wir wissen nicht, wo die Fachkräfte hingehen. Und das klingt ja fast nach einem Forschungsauftrag eigentlich. Wie findet man das denn raus? Ich fände das total spannend, ob Sie daraus einen politischen Auftrag formulieren können, was wir tun können, um das dann mal herauszufinden. Weil das ist ja wirklich, das ist ja fatal, dass am Ende nur die Hälfte der Azubis, die wir mal hatten, tatsächlich auch Fachkräfte vor Ort werden. Da wüsste ich gerne noch ein bisschen mehr zu. Und genau, jetzt, ich beziehe mich auch wieder auf Ihre letzte Folie, Herr Professor Dr. Helbig. Sie haben das nur so gestreift, dass Personen mit Migrationshintergrund oder auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei gleichem Zertifikat, da stimme ich Ihnen ja auch total zu, dass oft das Zertifikat und nicht die Kompetenz wichtiger ist, aber sogar beim gleichen Zertifikat deutlich seltener einen Ausbildungsplatz bekommt. Was kann man denn dagegen tun? Wäre eine Quote zu erwägen? Oder also wie können wir dahin kommen, das Potenzial, das wir haben, auch zu heben? Ich bin mir sicher, das hat auch was mit Willkommenskultur zu tun. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch politische Schritte, die wir eingehen können. Und mich würde sehr interessieren, was Sie dazu zu sagen haben.
Ja, vielen Dank. Ist natürlich eine Gefahr, wenn ich jetzt aufgefordert werde, so einen Auftrag zu erteilen oder vorzuformulieren. Also das mache ich gerne. Und zwar ist es recht eigentlich einfach formuliert. Die einzelnen, ja, mir ist es bewusst, kommunal, landesspezifisches Landeshoheitsrecht, das ist unstrittig. Jetzt müssen wir trotzdem, wenn wir uns wagen, die Brille deutschlandweit aufzusetzen im Sinne der gleichwertigen Aufwachsmöglichkeiten der Kinder, wenn man das so mit in den Fokus rückt. Es gibt einzelne Bundesländer, die so eine Kleinstumfrage schon anfangen, auf wissenschaftlicher Ebene. Bremen kann man sicherlich ansprechen. Die haben jetzt gerade da just mit angefangen. Aber die anderen Bundesländer ziehen da noch nicht in der Tiefe so nach, soweit es mir bekannt ist. Und das müsste man dann gesamtweit aufs Tableau legen. Erster Punkt, wo gehen die Fachkräfte hin? Das sage ich nochmal mit aller Deutlichkeit. Wir haben einen Wettbewerb innerhalb des Systems. 2026, der Ganztagsanspruch der nun mal die Hortkinder betrifft. Das ist ein interessantes Feld auch für Pädagoginnen und Pädagogen, dort sich vielleicht anders zu orientieren. Zweiter Punkt ist, und es bleibt auch immer wieder, das sind private Lebenswege und Entscheidungen, die damit gehen, ob es mal im Bundesland oder kommunal übergreifend woanders hingeht. Aber der entscheidende Punkt ist, was Sie auf Bundesebene tatsächlich leisten können. Und zwar wurde das ja tatsächlich angeschoben mit dem Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz, diesem Prozess, der dahinter steckt. Da hat man sich ganz viel Mühe gegeben, bundeslandübergreifend zu überlegen, welche Handlungsfelder Bedarf ist, um Fachkräfte zu binden, Fachkräfte zu halten. Und wir müssen über den Fokus des Haltens zuerst reden, weil das sind 96% der Beschäftigten. Nur ungefähr 4-6% sind immer valide, die immer mal wechseln. Aber der überwiegende Teil ist tatsächlich im Feld. Um die müssen wir uns kümmern. Was muss ich dafür tun, dass sie tatsächlich bleiben? Das kann das einzelne Bundesland, das kann die einzelne Kommune nicht. Das kann man nur im Schulterschluss mit dem Bund zusammen. Und auch da mit aller Deutlichkeit, weil Sie es haben wollten als Verband, sagen wir das auch immer in aller Deutlichkeit. Wir lassen es nicht mehr gelten, dass es halt eine Diskussion immer gibt, dass der Rechtsanspruch durch den Bund eingeführt wurde, die Länder ihr Landeshoheitsrecht haben, um die Bildungskompetenzen zu machen, sondern wir müssen uns zusammenraufen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen und das wäre ein erster Ansatz, dieses Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz. Ich weiß, es ist für manche haushalterischen Interessierten nicht so vielleicht interessant und wäre vielleicht das erste Opfer des Streichens, halte ich aber für fatal, weil es ist ein Investment in die Zukunft. In die Zukunft der Pädagogen, die lange darauf schon warten, dass sie bessere Rahmenbedingungen bekommen. Das können die einzelnen Kommunen vor Ort nur bedingt. Der Bund kann damit einsteuern, aber auch der Fairness halber sage ich es mit anderer Deutlichkeit, weil ich es auch in den Bundesländern sage. Es ist aber auch die Aufgabe der einzelnen Länder, das in ihren einzelnen Regelfinanzierungen zu organisieren. Und da müssen alle sich alle zusammentun. Das ist so der eine Punkt. Jetzt nochmal zu der Ausbildung, duale Ausbildung der Pädagogen. Die Diskussion muss geführt werden. Sollen die Pädagogen, die bei uns in die Ausbildung anlanden, sollen die alle ein Abitur haben, ja oder nein? Soll es andere Möglichkeiten geben? MSA-Absolventen auch mit hineinzubeziehen. Das gibt es einzelne Möglichkeiten schon. Das sind dann zusätzliche Bausteine mit Sozialassistenten etc., wo man ein Vorfeld hat und dann nochmal weiterführen kann. All diese Themen muss man mit diskutieren und auch ein zweiter Punkt muss diskutiert werden und die Lösungen müssen kommen, ist die sogenannte Fachkräfte-Anerkennungsverfahren von europäischen gleichwertigen Abschlüssen, Bachelor und Master. Auch das ist ein Thema, das dauert alles viel zu lang. Wenn wir das als Unternehmer so sehen, dass wir teilweise, wenn wir jetzt mal München nehmen, da brauchen wir 70, 80 Tage im Durchschnitt, bis jemand tatsächlich anlandet und vollwertige Fachkraft ist, haben wir auch eine Analyse intern durchgenommen. Es sind 461 Tage, bis derjenige tatsächlich bei uns als Fachkraft ist. Das ist viel zu lang. Da müssen wir schneller sein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, IRKs und sonstige, die sind auch mit dabei. Aber das gehört alles in das Potpourri mit hinein. Und dann muss man halt gucken, und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da sehen wir uns als Verband natürlich auch mit in der Verantwortung. Wir müssen positive Geschichten nach außen tatsächlich erzählen. Es gibt die positiven Geschichten. Es gibt nicht nur überall Steinbruch, Zusammenbruch, sondern wir haben gut funktionierende frühkindliche Bildungseinrichtungen. Wir haben total viele engagierte Pädagogen. Und die Geschichte muss man nach außen erzählen. Und dann, um das geht es Ihnen ja, wie kann man junge Menschen motivieren, diesen spannenden, tollen, vielfältigen, modernen Beruf zu ergreifen? Wenn Sie das dann auch hören, bei unterschiedlichen Kanälen, Social Media, whatever, wo das ist im Alltag, dann sind die bereit, auch diesen Job zu machen, statt immer nur seit 5 Jahren gefühlt, nur es bricht alles zusammen zu hören. Das ist so der kleine Appell und die Botschaft, die Sie ja gerne haben wollten.
Ja, vielen Dank dafür.
Professor. Also zum einen nochmal so die Aufgabe an die Politik ein Stück weit. Was kann die machen, obwohl man nicht wissen, wo sind eigentlich Fachkräfte hingekommen, beziehungsweise wo sind auch Schüler nicht hingekommen? Was man ins Stammbuch schreiben muss, auch für diese Legislatur, und das leitet sich ja aus den europäischen Vorgaben im Thema Zensus ab, wir brauchen in Deutschland ein einheitliches Bildungsregister, was am besten dann auch noch verknüpft ist mit den Daten der BA. Das geht datenschutzrechtlich alles zu bewerkstelligen. Man ist seit 2018 in Diskussionen darüber, das wissen vielleicht einige, wir in dem Raum vielleicht sogar besser als ich, wie weit man da fortgeschritten ist, aber es ist noch nichts an Ergebnissen da. Und das fällt uns vielerorts auf die Füße. Zum einen, dass wir nicht wissen, wo sind eigentlich bestimmte Auszubildende dann hingekommen, also dann auch im Bereich des Beruflichen. Wir wissen viel zu wenig darüber, was passiert eigentlich mit Abbrechern, also auch die Statistik der Studierenden, die hier mit einbezogen werden kann. Da wird immer von 30% Studienabbrechern zum Beispiel geredet. Wir wissen nicht, ob die danach in die Ausbildung gehen, ob die ein anderes Studienfach aufnehmen. Nach allem, was ich weiß, ist diese Zahl total überzeichnet dargestellt, diese 30%, die wir wahrscheinlich nicht haben, aber keiner weiß es so genau. das Landesamt Hessen hat das mal sehr schön dargestellt, wo sie gezeigt haben, weil sie haben eine super Individualnachverfolgung, sogenannter individualstatistischer Kerndatensatz. Wo sind eigentlich Ihre Schüler hingekommen, nachdem sie die vor allem nicht hochschulreife Abschlüsse gemacht haben? Und sie konnten sehr gute Aussagen für Zentralhessen, aber sobald es dann in die Außenkreise ging, wussten die überhaupt nicht mehr, wo die hingekommen sind. Und zu 60% der Personen wussten sie dann an der Grenze zu Baden-Württemberg gar nichts mehr. Halt so. Und dadurch, dass da keine Vernetzung da ist, ist man ja total blind. Und das hat auch ganz praktische Folgen für aktuelle Vorhaben. Wenn wir zum Beispiel über das Thema Startchancen, wissenschaftliche Begleitung und Evaluation reden, dann würde ich mal grob schätzen, dass das BMBF ungefähr die Hälfte an Geld sparen würde, wenn wir hier schon 10 Jahre weiter wären im Prozess, weil wir jetzt ganz viel noch erheben müssen, um das Ganze auch zu evaluieren am Ende des Startchancenprogramms, weil wir nicht auf Registerdaten zurückgreifen können, wo alles Mögliche schon miteinander verknüpft werden könnte. Und die Bundesagentur für Arbeit macht es uns seit den 70er Jahren vor, das geht datenschutzkonform. Wir haben keine Datenpannen jemals bei der BA gehabt, wo irgendwas rausgekommen ist aus der ganzen Geschichte. Und hier ist ein absoluter Auftrag abzuleiten. Die andere Frage, die Sie noch hatten zu den Migranten und der Benachteiligung, das ist, wie gesagt, nicht zentral mein Feld, deshalb bin ich auch so ein bisschen drüber gegangen. Ich glaube, man macht sich immer so einfach, wenn man immer gleich von Diskriminierung redet. Ich glaube, man muss auch in dem Bereich nochmal sich erstens Forschung genauer angucken, zweitens aber auch initiieren, die diesen Bereich anguckt, hat das auch vielleicht was mit regionaler Passung zu tun. Also quasi in Ostdeutschland, wo momentan so viele Ausbildungsplätze da sind, aber keine Bewerber, habe ich sehr wenig Migranten. Auf der anderen Seite habe ich im Ruhrgebiet sehr viele Migranten, aber dafür wenig Ausbildungsplätze. Also da gibt es auch so regionale Nichtpassungen, die dazu führen können, dass sich solche Unterschiede dann erstmal so darstellen. Nichtsdestotrotz gehe ich auch fest davon aus, dass wir es natürlich auch mit handfesten Vorbehalten beidseitig gibt. Zum einen von Arbeitgebern, die im Endeffekt eine Einschätzung der Migranten bestimmter Kulturräume haben, wo sie sagen, oh, da weiß ich nicht, ob der in meine Firma passt. Also da gibt es sicherlich auch einiges an Beratungsprogrammen, was man machen kann, um da vielleicht auch so einen Abbau von Vorbehalten hinzubekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir immer wieder, dass Migranten in Deutschland, und deshalb haben die auch so eine hohe Neigung zu studieren, einfach auf die duale Ausbildung nicht wirklich vorbereitet sind. Also sie wissen das aus ihren eigenen Systemen gar nicht, was ist das? Also, und da ist immer wieder, trotz auch teilweise nicht so hoher Kompetenzen, wird immer wieder das Studium angestrebt. Und diese Gruppe wird mit Sicherheit die größten Passungsprobleme haben, wenn es darum geht, ist nicht eine duale Ausbildung teilweise das Bessere? Und da ist nochmal ein Adressat, wo man viel machen kann, aus meiner Sicht, um da auch insgesamt von der anderen Seite eine bessere Passung herzustellen.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt hat das Wort Frau Lahrkamp.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Professor Dr. Helbig, ich hätte auch eine Frage an Sie. Es geht jetzt ein bisschen um die Lehrer und die Schulen. Ich fand das gerade sehr interessant. Ich bin kommunalpolitisch seit 20 Jahren bei uns im Schulausschuss und thematisiere das viel. Was ich immer wieder mitbekomme, ist natürlich, dass gerade die Schulen wie Sekundarschulen oder auch Hauptschulen besondere Herausforderungen haben und auch mal irgendwie mehr Herausforderungen noch bekommen. Das ist das, was ich weiß, gerade was im Bereich Inklusion und Integration passiert. Was mich jetzt gerade so ein bisschen erschrocken hat, war Ihre Darstellung, dass sie halt auch anscheinend noch viel schlechtere Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung haben, um mit den Herausforderungen umzugehen. Also zum Beispiel Lehrerstellen und da deutlich weniger Lehrerstellen zur Verfügung stehen als am Gymnasium, mehr Ausfall herrscht, mehr Quereinsteiger dabei sind, obwohl wir, glaube ich, viele sehr froh sind, dass wir sie haben. Aber dann natürlich gerade noch mal in dem Bereich, wo man eigentlich eine sehr gute Qualifizierung bräuchte, um jungen Menschen da halt noch mal eine besondere Unterstützung zu geben. Frage, wenn Sie sagen, wir laufen da sehenden Auges hinein praktisch, dass das so weitergehen wird. Das habe ich gerade zumindest so verstanden, dass Sie sagen, in ein paar Jahren wird die Situation noch viel schlimmer sein. Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wie können wir als Politik nachsteuern? Vielleicht in beiden Richtungen. Was kann man denn tun? Woran liegt es denn, dass an Sekundarschulen oder Hauptschulen nicht mehr so gerne unterrichtet wird? Was müsste man da tun, um das vielleicht attraktiver zu machen, um da die Qualitätsstandards auf dem Bereich zu erhöhen? Könnte man vielleicht auch andersrum denken und sagen, die Belastung vielleicht gerechter zu verteilen und wirklich mal zu gucken, welche speziellen Herausforderungen eines Kindes schließen eigentlich wirklich von einem Gymnasialbesuch aus? Welche erfordern wirklich, dass man vielleicht erstmal auf die Sekundar- oder Hauptschule geht? Ist es unbedingt immer notwendig, nur weil es sprachliche Herausforderungen gibt oder bei verschiedenen Entwicklungsstörungen, Lernschwierigkeiten, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Kann man da von beiden Seiten herum was tun? Wie wäre da Ihre Empfehlung für einen Ansatz, damit wir eben nicht sehenden Auges da hineinlaufen?
Also ich meine, das Kernproblem ist, wir lavieren da drumherum, dass ein lernbehindertes Kind nichts am Gymnasium zu suchen hat. Das ist im System angelegt. Wenn ich daran was ändern will, muss ich das System ändern. Das ist auch der Grund, warum wir uns in Deutschland unglaublich schwer mit Inklusion auch tun, weil eben nur bestimmte Schulen auch von dem Thema betroffen sind. Dass das eine Diskussion ist, die wir immer mal wieder anteasern, wo sich aber niemand mehr rantraut, auch natürlich aus der Erfahrung der Vergangenheit. Ich sage nur Volksentscheid in Hamburg, nur als ein Beispiel, dass seitdem die Strukturen auch nicht mehr angefasst werden, ist eine ganz andere Geschichte. Ich will die auch ideologisch überhaupt gar nicht aufmachen, aber welchen Punkt man sehen muss mittlerweile, wenn man zum Beispiel, und das, da kann ich auch in andere Bundesländer reingehen, wenn man fragt an der Universität Jena, das ist die Lehrerbildungseinrichtung für die Regelschullehrer in Thüringen, wie viele Leute studieren bei euch gerade Lehramt, Regelschule oder Gemeinschaftsschule, dann sagen die einem so Zahlen von 30 bis 40. Und es werden aber in den nächsten 10 Jahren in Thüringen noch mal 40% aller Regelschullehrer das verlassen, das Schulsystem, außer ich ziehe sie noch in die Rente halt rein. Allein diese Trennung, die wir dort haben, die es in Berlin nicht mehr gibt, die es in Brandenburg nicht mehr gibt und in Hamburg nicht mehr gibt, dass wir Lehramtsausbildung ganzheitlich denken und nicht mehr nach Schulformen getrennt, führt dann aber zu dieser wieder ideologisch aufgeladenen Diskussion und die Rufe, oh, die wollen die Einheitsschule einführen. Und das gilt nicht nur für Thüringen, das haben wir in Niedersachsen, haben wir auch gerade die Diskussion. Aber aus einer pragmatischen Perspektive ist irgendwas, was die zukünftigen Lehrer verdammt daran stört, das Lehramt nicht gymnasial zu studieren. Objektiv, subjektiv, woran es auch immer liegt, ich glaube, da ist auch zu wenig dazu geforscht worden, wo es nun konkret dann liegt. Meine Vermutung ist tatsächlich die höhere Belastung, die erstens Inklusion, zweitens Integration, drittens die schlechte Lehrerabdeckung, die wie ein Teufelskreis sich zieht. Also habe ich weniger Lehrkräfte, führt das zu noch weniger Lehrkräften, weil die Arbeitsbedingungen noch schlechter quasi sind. Und da müssen wir ein Stück weit rein. Das einzige Land, wo ich das momentan sehe, die zumindest eine kurzfristige Antwort formulieren, ist NRW, wo allein im nächsten Schuljahr 9000 Abordnungen von Gymnasiallehrkräften in Regionen, also wir reden nicht nur von der Schulform, wir reden auch davon, dass Gelsenkirchen auf x-100 Lehrerausschreibungen überhaupt niemanden mehr findet, weil sich keiner quasi in das Armenhaus, wir können das aber auch beziehen auf Brennpunktviertel, quasi gehen will. Also wir haben auch einen totalen Mangel, der sich nicht nur nach Schulform, sondern eben Brennpunkt im Osten gerade regional, also gerade der ländliche Raum, der da extrem davon gekennzeichnet ist. Und diese strukturellen Probleme geben wir nicht an. Das Einzige, was wir immer reden und auch in der Presse sehen, oh, an Schule X haben wir ein Problem und an Schule Y. Das ist aber momentan ein gesamtgesellschaftliches Problem, ist, wo wir darüber reden müssten und das auch frei von diesen ganzen ideologischen Zwängen einfach auch denken müssen. Das ist so etwas, was man dem Ganzen mitgeben kann. Einfache Lösungen gibt es da überhaupt nicht. Vielleicht hätte es die vielleicht vor 10, 15 Jahren gegeben, wo wir das alles schon prognostisch gesehen haben, dass die Situation heute schwierig ist und dass sie in 10 Jahren noch viel schwieriger sein wird.
Dann hat die Kollegin Reicheneck das Wort.
Ja, vielen Dank. Das hat jetzt auch schon die Hälfte meiner Fragen sehr gut beantwortet. Das ist doch passend. Ja, ich finde das Thema Lehramt und die Frage, wie wird es studiert und wie sind auch die Schulen ausgestattet, total spannend, weil ich habe das in meiner kommunalen Zeit auch erlebt, dass da sehr schnell die Hände hochgingen, wenn es darum ging, Gymnasien besser auszustatten. Aber wenn es um Förderschulen oder um Haupt- oder Realschulen ging oder eben auch Gesamtschulen, dann war das eher ein bisschen verhaltener, hat aber vor allen Dingen politische Gründe und die Debatte führen wir jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht unbedingt, weil wir sie eh nicht lösen können. Aber ich würde gerne noch mal das Thema Quereinstieg auf beiden Seiten beleuchten, also vor allem auch in der Kita, weil Sie hatten das angesprochen. Ich bin ja ein großer Fan vom Quereinstieg, aber immer unter der Bedingung, dass Quereinstieg auch bedeutet, dass die zukünftigen KollegInnen entsprechend betreut und weiterqualifiziert werden und wir dann am Ende auch neue Fachkräfte da haben. Also ich bin kein Fan davon, fachfremde Menschen dauerhaft in diese Bildungseinrichtungen zu holen, im Sinne von, die machen jetzt eben mal so ein bisschen drauf gucken und dann läuft das schon irgendwie. Und da würde mich interessieren, sowohl für die Kitas als auch für den Schulbereich, weil auch bei den LehrerInnen gibt es ja immer weitergehende Möglichkeiten, da einfach mal so schräg reinzuschlittern, was ja auch zu Frust führt bei denen, die das dann am Ende studiert haben. Gerade bei der Kita, was sehen Sie da für notwendige Bedingungen für Quereinstieg, um das auch adäquat zu begleiten, also sowohl von den Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, was ist da die Leistung, die die Träger erbringen, was wünschen die sich da an Unterstützung, auch finanzieller. Also das Thema habe ich auch sehr oft, dass es Träger gerne machen würden, aber dann diese Person nicht in einem Rahmen einstellen können, für die das dann möglich ist, weil die müssen ja oft noch eine Familie ernähren oder Ähnliches. Das wäre die eine Frage Richtung Kita und Richtung Schule eben ähnlich. Also was sind da auch Potenziale, aber beziehungsweise wie müsste auch ein Quereinstieg im Lehramt laufen, damit er auch wirklich für alle Seiten Vorteile bietet. Also sowohl für die SchülerInnen, die ja auch eine entsprechende Betreuung brauchen, als auch für die Leute, die das dann machen, die ja sich auch nicht verheizen wollen oder einfach nur da sitzen, aufpassen, dass keiner aus dem Fenster springt. Aber auch für die KollegInnen, die eben diese ganze Ausbildung, das Studium gemacht haben und dann natürlich auch teilweise das Gefühl haben, es wird ein bisschen unterlaufen, was da an Qualifizierung kommt. Da würde ich mich auf den Bereich fokussieren, sonst wird es zu lang. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die mannigfachen, facettenreichen Fragen, die verschachtelt sind. Aber ich versuche mal das ein bisschen zu sortieren. Also der erste Punkt in der frühkindlichen Bildung an dem Thema Quereinstieg. Wir haben aufgrund der landesspezifischen Gegebenheiten sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Weil wir jetzt hier gerade in Berlin sind, nehmen wir uns kurz das Berliner System vor. Da ist es so, dass wir eine Quotierung haben, wie viel Fachkräfte, wie viel Auszubildende, wie viel Quereinsteiger ich tatsächlich im System haben darf. Das ist die Drittelung. Das heißt, die Auszubildenden, berufsbegleitende Auszubildenden, der Quereinsteiger, der akademische aus dem anderen europäischen Land kommende, wird auch als im Anerkennungsverfahren als Quereinsteiger gesehen. Das ist diese Drittelung. Das ist so eine ziemlich enge Bandbreite. Die sind trotzdem mit dabei. Jetzt war die Frage, wie kann man Quereinsteiger gut integrieren? Oder sind das dann die sogenannten multiprofessionellen Teams? Das ist ja das andere Schlagwort. Also ich kann Ihnen kurz zusammenfassend sagen, das leben wir eigentlich seit 10, 15 Jahren. Wir haben qualifiziert multiprofessionelle Teams in der frühkindlichen Bildung. Wir haben eine riesenlange Liste zusätzlicher berufsähnlicher, berufsnahe Gruppen, den Logopäden, die Ergotherapie. Alle diese Facetten gehören auch mit dazu, wie man die noch einbinden kann und verbessern kann. In einzelnen Facetten kann man sicherlich durchdiskutieren. Aber der Quereinstieg per se, also wenn man die berufsbegleitende Ausbildung als den Fokus wieder setzt für Menschen, die vielleicht kein Abitur zum Anfang haben in der Diskussion, die müsste man machen, um zum gegebenenfalls dann weiterqualifizieren, Unterstützungsmaßnahmen wie Fachberatung, ergänzende Situationen zu schaffen. Das ist einer dieser Schlüssel, Fachberatung, zusätzlich begleitende, prozessbegleitende Situationen, um die Struktur wieder aufzubauen, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Der zweite Punkt ist, der uns aber allen zugegen gerade kommt, ist die Situation, dass wir eine rückläufige Geburtensituation haben. Wir erleben punktuell schon mehrere Situationen. Wenn wir jetzt das Land Berlin nehmen, sind wir im dritten Jahr, wo die Geburtenrückgänge tatsächlich verzeichnungsfähig sind. Die Statistiker reden von 14.000 Kindern weniger. Das ist auch in anderen Bundesländern so. Und die Chance muss man nutzen, weil die Fachkräfte, die vor Ort sind, habe ich vorhin gesagt, zu halten und zu binden. Da haben wir indirekt die Möglichkeit, dass tatsächlich da der Betreuungsschlüssel besser wird, dass man die nicht freisetzt, sondern drinnen lässt, auch mit weniger Kindern, hat man 1:1 den Qualitätsfaktor geschaffen. Jetzt nochmal, die Frage war ja, was brauchen wir oder was wünschen wir uns als Rahmenbedingungen? Wir wünschen uns die Rahmenbedingungen dahingehend, dass Bund und Länder sich gemeinschaftlich auf den Weg machen und dieses System mit ausbauen und weiter qualifizieren und unterstützen. Und das wäre dann in diesem Falle, dass der Bund sich tatsächlich mit Haushaltsmitteln engagiert und die zur Verfügung stellt. Wenn er es denn nämlich nicht täte, wäre die Konsequenz der einzelnen Bundesländer, dass manche Maßnahmen, die Sprachförderung, wegbräche, die Quereinsteiger zurückgefahren sind und wir den Konkurrenzkampf machen intern, wollen wir den auszubilden oder wollen wir den aus dem Ausland schon befindlichen Fachkraft lieber nehmen? Und dann werden wir weniger ausbilden, das wird eine Konsequenz sein, sondern nehmen wir eben die Fachkraft, die schon mit fertigem Rucksack hinkommt und vielleicht nur noch kleine rechtliche Rahmenbedingungen gelernt haben muss. Das ist einer Faktor. Der zweite, die Zukunftsinvestition, Digitalität, all diese anderen Dinge würden dann auch wegfallen. Und die ersten, die es betreffe, und dann schließt sich ja der Kreis, warum kommen die Quereinsteiger oder wo sind die Brennpunktbereiche, warum kommen die Menschen dort nicht hin? Das wird der erste Bereich sein, wo dann auch gespart würde. Das ist die nicht deutsche Herkunft, Qualitätsmanagement, Quartiersmanagement etc., wie die Namen alle sind. Dort würden dann zuerst die Gelder eingespart werden. Das ist die Wahrheit an der Geschichte. Und dann ist das alles, was wir aufgebaut haben, nahezu zunichte. Und das ist dann vielleicht die Beantwortung, dass es nicht eine einfache Antwort ist, sondern dass es eine facettenreiche und Stellschraubenperspektive gibt, um dann tatsächlich erfolgreich Bildung, weil frühkindliche Bildung ist die erste Bildungseinrichtung, Bildung tatsächlich zu organisieren.
Also zum einen erstmal Quereinstieg ist mittlerweile sowieso die einzig pragmatische Lösung, die uns noch bleibt. Also weil, ne, rechnerisch, da ist nichts, was noch quasi das, was fehlt, auffüllen kann. Also kann sich im Endeffekt das Ganze nur über fachfremdes Personal quasi regeln und das irgendwie über Seiten- und Quereinstieg machen. So weit, so gut mal. Das, im besten Fall ist es natürlich dann so, dass es dann eine Begleitung an der jeweiligen Schule gibt, durch eine Fachlehrkraft, die eine vollständige Ausbildung hat, dass es eine Qualifikation daneben gibt, dass es auch nicht gleich das volle Lehrdeputat gibt. Das sind alles Fehler, die auch in der Vergangenheit von vielen Ländern auch schon falsch gemacht wurden, in dem Sinne, dass dann, also ganz am Anfang, wo es losging mit Seiten- und Quereinstieg, war ein Hauptproblem, dass einige Länder das volle Lehrdeputat und wann sollte eigentlich diese Weiterqualifizierung passieren. Das hat sich ein Stück weit geändert, ein größeres Problembewusstsein, auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK hat da einige Vorschläge gemacht, wie das umgesetzt werden kann, was aber manchmal mit den Realitäten vor Ort nicht so richtig zusammenpasst. Weil, und das sind wir wieder bei strukturellen Problemen, wir haben tatsächlich Schulen, wo 50% des ganzen Kollegiums Seiteneinsteiger, Quereinsteiger sind. Wer soll dann quasi diese Betreuung der neuen Kollegen dann überhaupt wirklich leisten können? Das ist die erste Frage, die quasi dich dabei stellen. Und dann sind es ja genau diese Schulen, die ohnehin über einen riesigen Mangel klagen in dem Moment. Und auch, also es ist von der strukturellen Perspektive, wissen wir zwar, was zu tun wäre, aber es hat halt mit den Bedingungen vor Ort, passt das oftmals genau diametral nicht zusammen. Und wir sind ja mittlerweile auch auf den Punkt gekommen, dass wir selbst die Qualifikationsanforderungen in einigen Ländern gesenkt haben. Also meines Wissens Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo nur noch ein Bachelorabschluss überhaupt da sein muss, um einen Seiteneinstieg im Lehramt zu machen. Es wird sogar gemunkelt, dass beruflich ausgebildete Personen mittlerweile vor den Schulen stehen, wo man nicht so ganz offen drüber redet. Das ist einfach die blanke Not, mit der wir es da ein Stück weit zu tun haben. Und das ist eben die Frage, wo man vielleicht auch ehrlicher darüber reden sollte, dass die Situation so ist, wie sie ist, um vielleicht dann diese Probleme beim Schopf zu packen und dann vielleicht auch diesen Schulen nicht irgendwie in einem Zeitungsartikel zu brandmarken, das ist ganz schlimm, sondern eher als ein strukturelles Problem zu kennzeichnen, wo man sich gegenseitig ein Stück weit unterstützt. Es gibt auch Programme, muss ich sagen, also auch Lehrkräftegewinnung, die aus meiner Sicht überraschend gut zum Anfang jedenfalls gelaufen sind. Ich will eins mal erwähnen, dass in Sachsen in den ländlichen Räumen, also außerhalb von Dresden, Chemnitz und Leipzig, hat man den Referendaren 1.000 Euro mehr Gehalt gegeben in ihrer Referendariatszeit mit einer Verpflichtung, dass sie auch etwas länger dort bleiben. Was ganz anders als die 300 Euro, die man als Brennpunktzulage in Berlin bekommen hat, weil das auf ein volles Lehrergehalt und da ist es ja fast schon eine Verdopplung im Vergleich zum Referendariatsgehalt, was man mit diesen 1000 Euro hinbekommen hat. Und das hat zumindest in der Anwerbung extrem gut funktioniert. Also die noch nie in den letzten Jahren waren die Neueinstiege ins Referendariat außerhalb von Leipzig, Dresden und Chemnitz so hoch wie jetzt in den letzten 2-3 Jahren, seitdem das gilt. Also auch mal so ein Schweif am Horizont, wo etwas anscheinend funktioniert, um da auch strukturell mal entgegenzusteuern.
Ja, vielen Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen. Zum einen an Herrn Bekesi. Sie haben ausgeführt, dass Sie eine sehr junge Mitarbeiterschaft haben, also 40% jünger als 35. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Heißt das, dass das eigentlich ein sehr positives Zeichen ist, dass sich viele junge Menschen dazu entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen, dass es quasi dann ein Aufwachsen geben wird? Und zum Zweiten hatten Sie die Verbleibszeiten ja auf Ihrer ersten oder zweiten Folie, glaube ich, auch angesprochen und haben dann ausgeführt, dass das lokal sehr unterschiedlich sei. Gibt es dazu irgendwelche Hinweise, also wo die Verbleibszeiten höher sind, wo sie vielleicht niedriger sind und vor allem, was die Gründe sind, warum die Verbleibszeiten so sind, wie sie sind? Und zum Dritten, das Stichwort Teilzeit. Da war ja auch eine Zahl von Ihnen angeworfen worden, dass es relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die in Teilzeit arbeiten. Gibt es Überlegungen, wie man eigentlich die dazu bekommen könnte, dass sie vielleicht mehr oder sogar in Vollzeit arbeiten? Also was für Rahmenbedingungen sind da notwendig? Was sind die Gründe, warum ich dann eher in Teilzeit wechsle und dann nicht wieder zurückkehre? Wird sicherlich was mit familiären Kontext zu tun haben, aber gibt es dann eben auch noch andere Aspekte? Dann hätte ich noch einige Fragen an Herrn Professor Dr. Helbig. Die Problematik um die Anzahl von Lehrkräften ist ja viel diskutiert. Ich habe da mehrere Fragen zu, die gerade so aufgeworfen wurden von Ihnen. Zum einen, wenn es so viel mehr Personen gibt, die sich auch für das gymnasiale Lehramt entscheiden, da wäre es die erste Frage, sind das eigentlich auch genügend oder ist das nur quasi weniger schlimm genügend? Also ich hoffe, es ist klar, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Zum Zweiten, in vielen Bundesländern sind ja nach wie vor Lehrkräfte ja auch Beamte. Also rein theoretisch finden da Abordnungen statt. Also rein theoretisch, in einigen Ländern habe ich es mitbekommen, dass man sagt, die sind auch schulformübergreifend abgeordnet worden. Dann bezüglich dessen, welches Lehramt angestrebt wird. Gibt es da irgendwelche weitergehenden Erhebungen, warum die Lehrämter so angewählt werden in der Ausbildung oder halt eben nicht? Also sprich, in einigen Bundesländern gibt es ja noch eine unterschiedliche Besoldungsstruktur. In einigen Ländern ist es jetzt gerade angeglichen worden oder ist schon angeglichen. Hat das was mit Aufstiegsmöglichkeiten zu tun, weil in größeren Systemen, also sprich bei größeren Gesamtschulen, Gymnasien, berufsbildenden Schulen gibt es ja auch noch die Funktionsstellen bis hin A16 hoch, die ja im Primarbereich beispielsweise nicht vorhanden sind. Ob das irgendeine Auswirkung hat? Also was sind da irgendwie Punkte, die da mit reinspielen? Und als letzte Frage, wenn man jetzt Richtung einer Ausbildung gehen würde, die besagt, man fasst das stärker zusammen, gibt es dazu auch schon mal Befragungen, ob das vielleicht auch einen kontraproduktiven Aspekt haben könnte? Ich frage das einfach mal nur, weil ich selber habe ja auch Lehramt studiert, meine Frau auch. Und für sie war recht klar, sie möchte halt im Prima-Bereich hinterher unterrichten. Und wenn man das jetzt quasi, also in Niedersachsen ist das GHR, aber wenn man das so stark zusammenfassen würde, dass ich auch Menschen zeige, es kann halt sein, je nachdem wie der Stellenmarkt ist, sie kommen nicht in den Primarbereich oder umgekehrt, sie müssen im Sekundarbereich unterrichten, könnte es ja auch dazu führen, dass Personen sagen, das ist aber gar nichts für mich und deswegen kehre ich davon auch ab. Deswegen würde ich gerne mal wissen, wie da überhaupt die Gemengelage irgendwie ausschaut. Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte oder Indizien, die dann in die eine oder andere Richtung sprechen? Vielen Dank.
Fange ich an mit den Fragen. Ich habe mir kurz noch mal auf meinem kleinen Bildschirm die Folie aufgemacht. Also knappe 40% sind unter 35. Warum ist das so? Und warum sind 66% über die Gesamtsituation in Teilzeit plus der Verweildauer? Da kann man eine Verknüpfung durchaus ziemlich leicht herleiten. Die frühkindliche Bildung wurde ja strukturell ein bisschen anders aufgestellt, einerseits durch den Rechtsanspruch plus die Situation, dass es viele familienunternehmerische Kulturstrukturen, junge, dynamische Unternehmen gibt, also die sich auf den Weg gemacht haben und nicht diese klassischen bestehenden Strukturen. Das ist der eine Grund, warum da durchaus die Mitarbeiter jünger sind. Was uns auszeichnet als Verband mit den kleinen und mittelgroßen Kita-Trägern ist, dass das alles sehr junge, dynamische, eng am System befindlichen sind, wo andere Kulturen gelebt werden. Also wo man viel dafür tut, dass sie eng eingebunden sind, dass Supervision, das Coaching, all diese Aspekte, die relevant sind, also die weichen Faktoren, weil wir ja wussten, emotionalen Herausforderungen sind größer geworden und da steuert man als Unternehmen gegen, als Sozialunternehmer, die wir ja nun alle sind in dem Falle, damit sie tatsächlich bleiben. Das ist einer der Faktoren. Zweiter Faktor ist die Situation, natürlich in Metropolregionen ist es deutlich das Personal jünger. Das ist auch ein Faktor, hat damit zu tun, dass wir in manchen Gebieten halt gar nicht vertreten sind als diese Form der Kita-Träger, die wir sind, gemeinwohlorientierte Sozialunternehmer, also nicht der Caritas oder sonstigen Arbeiterwohlfahrtsstrukturen angehörig. Das muss man fairerweise auch sagen. Das ist auch eine der Fragen, wie das dann sozusagen mit beantwortet. Zweiter Punkt, Teilzeit-Fragestellung. Das ist die Gegebenheit, was die jungen Menschen an uns herantragen. Das ist ein Ist-Faktor. Wir haben häufig probiert und vielfach unterschiedliche Aspekte angeschoben und gesagt, kannst du dir Teilzeit nur vorstellen oder könntest du dir vorstellen, auch mehr Zeit zu arbeiten? Da sind wir vielleicht bei einer Dreiviertelstellung, bei keiner Vollstelle. Das ist ein Riesenkampf, das die einzelnen Träger führen, aber tatsächlich führen wir diesen Kampf nicht mehr, weil wir werden ihn verlieren, emotional, Arbeitsaufwand, sondern wir gehen mit der Gegebenheit um, dass halt Teilzeit momentan der Fokus ist, Work-Life-Balance, die Vier-Tage-Woche, all das, was jetzt medial auch immer bekannt ist, das ist ein Ist-Faktor, da müssen wir uns umgehen und müssen wir uns mit beschäftigen. Die Verweildauer war die Frage, warum sind die natürlich 7,1 jetzt in dem Fall hier gewesen, um die Zahl nochmal hervorzuholen. Da muss man auch eine Differenzierung vornehmen. Je höher qualifiziert ich bin und je höher meine strukturelle Einbindung ist, umso länger bleibe ich. Was will ich damit sagen? Eine Kita-Leiterin bleibt meistens länger als eine helfende, unterstützende Fachkraft, Einstieg, Sozialassistent etc. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, sie bleiben deswegen auch länger, wenn die Umfeldrahmenbedingungen stimmen. Also ich habe ein klares Arbeitsfeld, ich werde klassischerweise umgangssprachlich, viele sagen, ich werde nicht verbrannt, ich bin nicht in der Gefahr, dass ich in einen Burnout hineinlaufe, sondern ich habe ein gutes Team, ich habe eine gute Struktur. All das sind diese weichen Faktoren, die auch mit hineinfließen, warum die denn tatsächlich länger bleiben. Und das spricht dann auch wieder hinein in die Situation als Außenbotschaft, dass das Feld attraktiv ist, dass man da den Berufseinstieg wählen kann. Und die Aufgabe, Umkehrschluss, die Aufgabe in der Rahmenbedingungssituation, weil das impliziert ja auch die Frage, wie kann ich die Rahmenbedingungen optimieren und verbessern, ist letztlich die Situation, dass man den Fachkräften vertikale oder horizontale, heißt ja diese Schlagworte, Karrieremöglichkeiten tatsächlich anbietet. Also, dass ich intern mich weiterqualifizieren, fortbilden kann, dass ich die Integrationsfachkraft bin, die Sprachfachkraft, sonstige Dinge, dass ich nicht nur in der Gruppe arbeite oder weil es mir gerade gefällt, in der Gruppe zu arbeiten, aber irgendwann auch Managementfähigkeiten zu haben, dass man das anbietet und dann wird die Verweildauer auch deutlich länger sein. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, ich hoffe, jetzt habe ich eine Frage vergessen. Alles gut, wunderbar.
Ja, ich versuche mal noch alle Fragen zu erinnern, beziehungsweise hoffe, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Also Nummer eins. Die Frage, ob wir auch im Gymnasiallehramt oder im gymnasialen Bereich Mangel haben, haben werden. Also hatte ich vorhin ja schon bei Sachsen-Anhalt, hat man gesehen, dass auch da die Unterrichtsabdeckung von 100% mittlerweile unterschritten ist. Tendenziell wird das sowieso auch da noch schwieriger. Die Ostländer stehen da ohnehin noch mal vor ganz anderen Herausforderungen, aber im Vergleich zu den anderen nicht vergleichbar. Bayern hat aus meiner Sicht die mit Abstand beste Lehrkräfteprognose, die es überhaupt gibt, die wirklich für die nächsten 10 Jahre scheibchenweise mit Einberechnung dessen, was in den bayerischen Universitäten gerade los ist und aller anderen Einflussfaktoren, die zeigen im Großen und Ganzen mit einem Ausnahmejahr, nämlich in dem Moment, wo Bayern wieder von G8 auf G9 zurückwechselt, dass man es glaubt zu schaffen, ungefähr 100% für die nächsten 10 Jahre genügend zu rekrutieren aus den eigenen Hochschulen, um Gymnasiallehrkräfte vollständig für die bayerischen Schulen abzudecken. Bei den Mittelschulen, den ehemaligen Hauptschulen, liegen wir in den nächsten 10 Jahren teilweise bei 70% Unterdeckung, was das Ganze angeht. Also selbst in Bayern, wo alles so toll ist und alles so wunderbar, gelingt es eben nicht und es gelingt halt bei Weitem nicht, das Ganze hinzubekommen. Man kann, das ist aber eher so eine Metafrage, hat das vielleicht alles mit dem Mangel insgesamt zu tun, dass die angehenden Lehrkräfte heute einfach sich besser entscheiden können. Also in dieser Lehrkräfteprognose für Bayern ist dann wunderschön immer, da sieht man bei Grün, wie die Ausbildungsperspektiven auch sind. Also quasi jemand, der studieren will, kann sich diese Lehrkräfteprognose anschauen und sieht, okay, Grundschule, Abschlussjahrgang in 6, 7 Jahren, grün oder gelb oder rot. Und da ist alles nur noch weit grün. Also da gibt es quasi niemanden, der auch vom Gymnasiallehramt abgehalten würde, weil da auf einmal rot ist, weil die Beschäftigungsperspektiven in 5, 6 Jahren auf Grundlage dieser Prognosen schlecht ist. Es gibt meiner Ansicht nach viel zu wenig Studien, die sich wirklich mit diesen Gründen, dass ich jetzt nur ein Gymnasiallehramt und eben nichts anderes studieren will. Also mir liegt da, ich habe da überhaupt gar keine Studienlage, wo ich sagen würde, das und das müsste man sich, oder da sind Erkenntnisse dazu festgehalten. Es sind teilweise gar nicht mal so schwierig, auch aus innerhalb des Studiums nochmal zu wechseln. Also zum Beispiel Jena oder Thüringen, da war es für Studierende, die auf Regelschullehramt, die merken dann, was, ich muss nur ein Semester länger studieren und wir haben ein Gymnasiallehramt und das sind dann ganz viel umgesattelt während des Studiums. Das war nicht mal ein Eingangsbereich, sondern auch da eine weitere Geschichte. Was die ganze Frage von Verbeamtung angeht, stecke ich jetzt nicht so ganz tief drin, aber es gibt so ein paar Auffälligkeiten. Also erstmal die Ostbundesländer haben ja bis vor 7, 8 Jahren waren sie alle noch bei angestellten Lehrkräften. Was ich interessant fand, war, Sachsen hatte in dem Jahr, bevor die Verbeamtung eingeführt wurde, den historisch höchsten Stand von Neueinstellungen von Seiteneinsteigern. 50% aller Lehrer in diesem Jahr, die in Sachsen eingestellt wurden, waren Seiteneinsteiger. Dann wurde die Verbeamtung eingeführt und auf einmal ging diese Zahl runter auf unter 10. Das heißt, die haben aus Brandenburg, Thüringen, überall, wo die hingegangen sind, wo es ja die Verbeamtung schon gab, quasi sind sie wieder zurückgekommen und auf einmal hat man das Problem gelöst. Aber da ist ja nichts mehr zu tun. Also quasi die Verbeamtung haben mittlerweile alle 16, ich glaube auch Berlin mittlerweile wieder eingeführt. Als letztes, also da hat man ja quasi eine Sättigung erlangt. Man hat jetzt auch im Großen und Ganzen mit Ausnahmen die Unterschiede, was die Gehälter angeht, hat man ausgeglichen. Also gibt es nur so ganz, ganz wenige Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Das macht ja auch, wenn man marktwirtschaftlich mal denkt, da wo der größte Mangel ist, muss ich eigentlich die höchsten Gehälter zahlen. Das sind wir noch nicht. Wir sind ja, bisher war es ja immer, der die längste Ausbildungszeit hat, kriegt das meiste Geld. Deshalb hat der Gymnasiallehrer auch mehr Geld bekommen. Also eigentlich müsste man das System sogar jetzt drehen, wenn man wirtschaftlich argumentiert, was ich jetzt nicht unbedingt machen muss an der Stelle. Diese Abordnung, also ich nehme es wirklich nur aus NRW in großer Zahl wahr, dass man es auch tut und auch über Schulformen hinweg das Ganze tut. Aus den anderen Ländern nehme ich das nicht als das große Mittel der Wahl irgendwie gerade wahr, dass man das tut. Vielleicht gerade auch in Ostbundesländern, wo man noch nicht die Erfahrung damit hat, dass man vielleicht solche Dinge auch seinen verbeamteten Lehrkräften antun kann oder sie dazu auffordern kann, dieses eben auch zu tun. Ich sehe in einem System, um das nochmal zu konkretisieren, wo ich die Lehramtsausbildung angleiche, also wir haben kein System, soweit ich weiß, wo Grundschul- und Sekundarschullehrer, den einen ist quasi, ich rede schon eher so eine Stufenlehrerausbildung, sondern dass man quasi Grundschullehrer natürlich als eins lässt, aber im Bereich der weiterführenden Schulen das breiter versteht als eine Lehrkraft für alles. Ob das am Ende dazu führt, dass sich dann viele Leute gegen das Studium entscheiden würden, die sonst Gymnasiallehramt studieren würden, das ist eine empirische Frage. Es ist einiges vorstellbar, aber ich glaube, wenn man unbedingt ans Gymnasium will, dann schafft man das dann auch immer noch, wenn man bereit ist, auch etwas mobiler quasi zu sein. Aber ansonsten sehe ich da keine wirklich harten Fakten, die gegen so eine Integration sprechen würden.
Okay, vielen Dank. Gibt es ansonsten noch weitere Fragen? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann bleibt mir noch mich bei Ihnen beiden zu bedanken für Ihr Kommen und für Ihre Impulse und das Beantworten der vielen Fragen. Und dann ist die Sitzung jetzt geschlossen.